geboren, in Niederdorf bei Gutschee. Kommt dann, also stammt aus bäuerlichen Verhältnissen. Die Mutter ist eine geborene Verderber. Und kommt dann zum Studium auf der Universität nach Graz und hat hier dann das medizinische Studium absolviert. Wurde hier im Landeskrankenhaus als Arzt angestellt und war 1798, zur Zeit der Geburt meines Großvaters, schon Primar. Und 1805 verliert sich die Spur dann, seit derselben Zeit ist sie spurlos verschwunden. Weder in den Sterbematriken scheint die irgendwie auf, oder sonst auch polizeilich ist nicht, keine Urkunde oder kein Bericht zu entdecken. Mein Großvater war dann Militärarzt und ist mit 45 Jahren vom Pferd gestürzt. Er ist 1798 geboren, in Graz, hier im Landeskrankenhaus, in nachgewiesenen Matriken. Und 1845 ist er dann vom Pferd gestürzt und konnte dann den Militärdienst nicht mehr ausüben. Als Pensionist musste er dann in Heiligenkreuz am Wasen den Arzt, den Dr. Spieler oder wie, jetzt habe ich momentan vergessen, vertreten und hat dort dann eine um mehr als 20 Jahre jüngere Frau kennengelernt. Er war noch unverheiratet, hat eine Bauerntochter namens Josefa Greiner geheiratet. Er hat auch Josef geheißen, Josef Andreas, der Großvater hieß Andreas. Ich liebe den Namen sehr, Andreas.
Und wie hat der Doktor nicht Sabine geheißen? Dr. Sabine?
Nein, der war in St. Margareten, der in Allerheiligen bei Wildon war, der Sabine.
Ah, Sie wissen ja, also Bescheid.
Vielleicht fällt er dann. Und dort wird den Arzt vertreten und natürlich seine Verwandten, seine Tanten, die waren darüber ungehalten, dass er dort in so einem Bauerndorf jetzt verbleiben will. War dort als Landarzt und ist 1882 gestorben und ist matrikuliert, der Sterbefall, in St. Georgen an der Stiefing. Und er hat dort als Landarzt gewirkt. Die Leute zu meiner frühen Kindheit haben sie mir noch erzählt, dass er sehr berühmt war und das Operieren ist ihm besonders gut gelungen, wenn er entsprechend etwas zu sich genommen hat, an alkoholischen Getränken. Das wird so berichtet. Ja. Und sonst sei er, ich habe ihm sehr ähnlich gesehen, hat mein Vater gesagt. Und dann hat er dort in St. Georgen, hat er so außerhalb St. Georgen, in Besendorf heißt es, dort ist meine Großmutter dann gestorben, hat er dann so halt als Landarzt gelebt. Wie es ihm finanziell gegangen ist, weiß ich nicht. Ich habe nur einen Brief noch von einer Tante von ihm, wo sie ihm schreibt, er wird enterbt, wenn er nicht zurückgeht. Aber er, wahrscheinlich hat er das nicht mehr können, nicht mehr wollen. Oder seine Frau, so in die städtischen Verhältnisse hat sie sich wahrscheinlich nicht hineinfinden können, stelle ich mir vor. Und ist 1782 gestorben. Und der Urgroßvater ist 1805 aus der Bildfläche von Graz und von all den Möglichkeiten verschwunden. Ich habe keine Spur mehr seither gefunden. Ich vermute, weil ihm eine schwere Kränkung passiert ist, dass er vielleicht sich selber etwas angetan hat. Habe mich auch in dieser Weise erkundigt, aber ich konnte nichts erfahren. Aber ich fürchte sehr, oder dass er nach Gutschee zurück sei. Weil mein Vater hat unten, es sind ja Verwandte unten gewesen, bis noch zum Schluss eine Erbschaft nach unten gemacht. Mein Vater war hier in Graz, oder ich habe sie nie erfahren können, ich vermute gerade, dass er Buchbinderei gelernt hat, ich weiß es nicht. Oder er hat sehr gute Beziehungen zum Landesgericht gehabt. Wenn wir nach Graz gekommen sind, war er immer dort mit den Leuten beim Landesgericht. Dann hatte ich vermutet, dass er dort eine Stelle gehabt hat. 1885 hat er dann in Franach, das ist eine kleine Gemeinde zwischen Kirchbach und St. Georg an der Stiefing, hat er dann eine Bauerntochter. die war in Nöten, ihre Eltern sind weggestorben und hat er dann, war so, wahrscheinlich durch war er bei Gericht, weil er dann eine Rechtsvertretung für sie übernommen hat. Das war schon ein Kaufvertrag, ein erschwindelter Kaufvertrag von, wo sie alles verkauft hat. Und ihre Geschwister haben sie sehr bedrängt zum Herauszahlen von der Erbschaft und da hat ihr geholfen und dann ist daraus eine Heirat entstanden und daraus sind dann vier Kinder gewesen. Das letzte, das Spätgeborene, bin dann ich. Ja, und sonst gibt es eine Frage, was man da noch sagen könnte.
Ja, Sie studierten dann nicht?
Ich habe dann in Graz studiert, ja. Und wollte auch Medizin, die medizinische Laufbahn dann einschlagen, aber meine Mutter war sehr religiös und der Vater ist 14 Tage vor der Matura gestorben, so ist er für mich irgendwie der Faden zerrissen, ich bin sehr unentschlossen gewesen und nur durch einen sonderbaren Zufall, den ich nicht näher beschreiben will, weil er in das Religiöse einschlägig ist, bin ich dann ins Theologiestudium gekommen und habe es dann nie bereit. Ich wollte bis zum Schluss immer weggehen, wenn ich dazukomme. Das war 1921, habe ich maturiert. Es waren sehr schlechte finanzielle Zeiten und man konnte sich schwer helfen. Nicht einmal. Die Bekleidung war einfach und so weiter, weil die Zeiten miterlebt haben. Und ich bin dann im Theologiestudium geblieben und habe es aber bis heute nie bereit.
Wie viele Geschwister haben Sie?
Ich hatte drei Geschwister, den Karl, die Marie, die war die Älteste, 1879 geboren, der Karl 1882 und der Albert 1885. Und dann bin ich, im nächsten Jahrhundert bin ich angehört gekommen. Da.
Und haben die auch studiert, die zwei Brüder?
Der eine, der Karl hat studiert auch.
Der
hat sich dann der politischen Laufbahn zugewendet. Ah. Der war dann im Landtag in Graz und dann hat er auch die Landwirtschaft, also Gutsverwaltung.
Und wo waren nun Ihre Stationen, Kleinstädten?
Ja, ich war zuerst in Gleisdorf,
ja.
In der ersten Zeit, ganz kurz, weil ich dort einen kranken Priester vertreten musste. 1925 bin ich dann auf 6 Wochen nach Gleisdorf gekommen, 2 Jahre in Kleinstädten bis 27, 10 Jahre bis 37 in Knittelfeld und dann 37 bis 40 in Leoben-Wasen und 40 bin ich nach Graz gekommen und bin dann, ja, und um 40 Jahre bin ich auch zur Musterung gegangen im Juli und bin dann 42 eingezogen worden zur Wehrmacht und habe mich aber dann soweit frei machen können, dass ich den im Zivildienst unten in Jugoslawien sein konnte. Die Sprache haben wir von zu Hause auch eigentlich, wir haben Slowenisch gelernt.
Ja, richtig.
Slowenisch kennen einfach.
Ja.
Mein Vater und so, ich habe als Kind halt schon gehört, haben wir dann, und dann habe ich mich dann für diesen Zivildienst gemeldet, weil 300 Priester aus der Diözese Marburg und Leibach vertrieben wurden nach Kroatien, bin ich dann unten an der Sotla auf mehreren Pfarren, 6 Pfarren gewesen, St. Hemmer, Windisch-Landsberg, was jetzt Gott sei Dank ist, das war die, wo der Graf Atim sein Schloss gehabt hat, und dann war drinnen in Olinie und dann war Peilenstein und herum Sibica. Diese Pfarren habe ich zu betreuen gehabt. Und bin bis 45 nach Kriegsschluss dort unten geblieben. Die Leute wollten mich auf jeden Fall unten behalten, habe ich gesehen und gesagt, ich kann nicht bleiben. Die Partisanen wollten mich haben. Und ich habe gesagt, ich habe eine urdeutsche Mutter, ich bringe das nicht übers Herz, mich in die Kirche mitnehmen wollen. Und nach dem Gottesdienst, der war sehr erschrocken darüber. Und 1945 hat mich die SS dann zum Tod verurteilt, wegen einer unerklärlichen Sache. Da bin ich zu den Partisanen gegangen und war dann über den Kriegsschluss, bis mich die Partisanen wieder aufgestellt haben, bis Spielfeld dann in Jugoslawien gewesen.
Das war welches Jahr?
45, das war der 13. Juli, 45 bin ich unten weggefahren. Dann haben mich die Partisanen mit dem Auto bis Spielfeld geführt, bin dann in Graz da gewesen, weil ich noch meine Wohnung noch in Graz hatte, in St. Leonhard. Und dann 1945 sofort weiter. Ich habe mich dem Bischof vorgestellt und nach sagt der Bischof, ich habe den Bischof gebeten, ich möchte irgendwo eine kleine Pfarre haben. Dann hat er gesagt, ja, ich will was sein und ich komme nach Leonhard, sagt der Pfarrer, der Haas, sagt er, du musst zum Bischof gehen. Ich sage, ich komme eben von ihm, sagt er, ja, er hat mich angerufen, ich soll kommen. Musste ich dann nach Leoben-Wasen, weil der Pfarrer von Leoben-Wasen ein illegaler Nationalsozialist war und dem haben die Kommunisten dann das Messer angesetzt, wenn er nicht fortgeht, so nehmen sie ihn hoch. Und da musste ich dann hingehen, schon mit dem Auftrag des Bischofs, dass ich in Donnewitz die Kirchen bauen werde. Ich habe 1946 dann die Pfarre Donnewitz gegründet und mit dem Auftrag, dass ich dort die Kirche bauen darf. Dann habe ich mir angefangen, 1949 war die Grundsteinlegung. 1954, am 17. Oktober, wurde die Kirche geweiht. Und es ist ein Stolz-Skelettbau. Ich weiß nicht, der Doktor, haben Sie
es gesehen? Ja, ich kenne sie, ja.
Und dann 1959 habe ich das Pfarrhaus fertiggestellt. Bis dorthin, von 46 bis 59, war ich Angestellte in der Hinsicht, dass ich eine Angestelltenwohnung der Alpine bekommen habe durch den Generaldirektor Oberegger, der der Sache gut wohlwollend gegenübergestanden ist und so auch die Direktoren, die waren mir immer sehr geholfen, soweit im Rahmen der Möglichkeit. Und 1959, dann haben wir eine Pfarrung, und dann war eigentlich der Bau fertig. Und dann bin ich halt rangegangen, die sogenannte die lebendige Kirche einer Pfarrgemeinde zu errichten. Das ist natürlich mit vielen Problemen verbunden gewesen. Ich habe dann zwei Probleme gehabt, einen Religionslehrer, das war sehr interessant. Ich habe 46, als ich noch ohne Witzewohnung, muss sogar auch Pfarrer sein, eine Mesen hat sich gemeldet, der war ein höherer Funktionär bei der SA, der ist zur Kirche gekommen, der war der Mesner. Der Kanzleidirektor war der Direktor Jene, der als Major im Krieg gedient hat und ein ausgezeichneter Offizier war, der als Hauptschuldirektor von der Mädchenhauptschule in Donnewitz, ich weiß nicht, wie die geheißen haben, die hat so verschiedene Stufen gegeben, der ist belastet und mehr belastet.
Er war minder belastet, ich kenne ihn, ja. Direktor Jene.
Ah, Direktor Jene, ja. Gut. Und den habe ich von der Straße dann zusammengekauft und gesagt, du Herr Direktor, komm zu mir, ich brauche jemanden für die Kanzlei. Der war dann der Kanzleidirektor. Dann kommt eine Frau zu mir, sie möchte gerne Orgel spielen. Ich sage, ich habe auch nichts, ich habe nur Harmonium. Ich sage, das ist recht. Die ist aus Mährisch Ostrau. Aus Oppelns Haus. Und ihr Mann hat sie gesagt, mein Mann kann auch kommen. Sie sagt, der sitzt noch in Kriegsgefangenschaft in Vorza. Und wenn er hereinkommt, kann er bei Ihnen Katechet sein. Ich sage, bitte. Der war von Danzig zu Hause. Also gut, jetzt habe ich ein Team beieinander gehabt, dass die Donnewitzer Kirchenrelation, ich sage, Pfarrer, wo sind wir denn? Fahren wir wieder von vorne an. Ja, weil alles solche Leute waren, die in den Augen dieser Leute angeschlagen waren. Warum mit diesen Leuten? Aber ich muss sagen, es hat sehr gut funktioniert, wir haben uns gut verstanden. Richtig.
Und die Bevölkerung hat Vertrauen gehabt.
Hat Vertrauen bekommen müssen erst. Das hat seine Zeit gemacht. Der Direktor Jene war ein guter Schulmann. Der hat in der Kanzlei gut gewirkt und mit den Leitern einen guten Umgang gehabt. Und der Mesner, der Anton Steiner, der hat dann zum Brevierbetten angefangen. Ich meine, kurz haben wir gedacht, was wird denn da noch alles werden aus diesen Leuten in unserer Gemeinde? Und die Köchin war eine Donnewitzerin, die Schwester Mitzi, die so sehr gut gewirkt hat und eine ganz brave Frau, die sich heute ganz und gar auch mit ihrem Vermögen für die Kirche geopfert hat, war die Frau Josephine Rathbauer, eine Hausbesitzerin in Donnewitz, deren Mann christlich-sozialer Bezirkssekretär war und der 1938, Gott sei Dank, gleich nach dem Umschwung dann gestorben ist an einer Venenentzündung. Und dann bin ich in Donnewitz geblieben bis 1977. Mit 1. Jänner 1977 habe ich dann, über Wunsch des Bischofs, die Pfarre zurückgelegt, bin sozusagen als Provisor und schon als Pensionist dann noch bis 1. Februar 1977 geblieben. von 1. Februar 77 bis vorigen Jahr, 1. Mai 80, war ich dann in Ligist, habe dort eine Pensionistenwohnung gehabt und wurde Mitarbeiter, aber das hat nicht so funktioniert, wie man es sich vorgestellt hat. Und ich hatte auch keine Pflege, meine Wirtschafterin wollte nicht mitgehen auf Ligist. Die war über 30 Jahre bei mir und dann habe ich den Dienst dort aufgegeben und weil da hier der Umbau war, habe ich dann mich um meine Wohnung hier im Priesterheim in der Bergmanngasse bemüht. Und seit derselben Zeit lebe ich hier. Schön. So schaut es aus mit mir.
Darf ich noch fragen über die Betreuung der Christen oder der Gläubigen unten in ihrem Gebiet, also in diesem jugoslawischen
Gebiet? Wieder so, ja? Ja, sie haben mich, ja, es ist interessant gewesen. Ich habe sowohl bei den Kinderstunden wie auch im Beichtstuhl ständig Slowenisch gesprochen, weil ich die Not gesehen habe. Das hat keinen Witz, der Auftrag war ungeschickt. Ich habe verschiedene Male Anstände gehabt mit den Einsatzbehörden. Ich bin mir gesagt, eine militärische Besatzung war viel vernünftiger wie diese Zivilregierung, die war. Das war nicht gut. Na gut, ja, wieso? Habe ich in Pozitätik, in Wendisch-Landsberg Messe gelesen. Kommt einmal der im Auftrag des Bürgermeisters, eines Herrn aus Judenburg zu mir, sage ich, heiße Josef Jakic und war mit meinem Dekret bei ihm. Ich war mit ihm bei ihm.
Ja.
Und wie dann am Sonntag die Leute angesetzt sind, hat er dann den Anstoß gefunden. Und dann war er, bin ich mit einem vom Erschießungskommando dann geführt worden, ein gewisser Oberlehrer Tschernigal, ohnehin ein Triestiner, und ich. Wir wurden beschuldigt, dass die Bevölkerung deutschfeindlich ist. Das ist ein Blödsinn gewesen, gell? Es war so. Da wurde einer aus, der Kommandeur hat den interessanten Namen Bruns geheißen. Überall sind die Schilder gewesen, wo so ein Haufen liegt, nicht wahr? Wo das, dass man weiß, wer der Kommandant ist, wo wir hingehen. Der Oberstleutnant Bruns. Nein, er heißt anders bei der SS, ich weiß nicht, wie es
heißt.
Ja, gut. Und auf einmal hat es geheißen, ja, ich komme im Radl daher und stehe bei einem Postangestellten, der Straße, die ohnehin oben in der Post war, und ich spreche mich so mit der Welt, wie es ausschaut. Das schaut sich sehr dumm aus, es geht so alles durcheinander. Und dann schreit einer und schreit halt, kommen Sie mal her da. Ich sagte, mit dir, mit mir muss ich nicht schreiben, wenn du willst, schick jemanden herunter und ich werde schön höflich hinaufkommen. Ja, jetzt will sie nicht aufgehen, dann bin ich doch genau. Ja, ich bin schuldig, es ist jetzt gerade einer bei einem Partisanenangriff, die gleich in der Nähe um der Wolke sehr gering sind, erschossen wir, der auch da mit ihnen war. Ja, sie hat dann beim Wehrschatz im Stall, ich sei ja drinnen, ich muss hineingehen und ihn raustragen. Und dann kommt der Oberlehrer Jenniger daher und sagt, ja, der muss auch mitgehen. Gut, wir wollten ihn heraustragen aus dem Stall, sie haben ihn mitgenommen. Und ich habe mich versucht, ich möchte mich ein bisschen vorbereiten jetzt auf das Sterben. Wenn es so ist, dann hat er ein kurzes Kriegsgericht, sagt er, dort wird er zerschossen, fertig. Na gut, und dann haben sie auf einen Schubkarren hinaufgelegt und das habe ich nicht ausgehalten. Für mich war das eine Nervenberuhigung, weil ich gesagt habe, meine Herren, tut es den Kameraden herunter, ich tue es high, ich mache ihm ein schönes Bett, das ein bisschen würdiger ausschaut, so dass auch schon, wenn ein geschlachtetes Viehstück liegt, das war nicht zum Anschauen. Und für mich, für meine Nerven war das sehr beruhigend. Und wann haben sie ihm erst die Legitimation, das gab's und alles weggenommen und so weiter. Und früher habe ich das an das gar nicht gedacht, wie ich das mache. Gehabt und das hat mich beruhigt. Bin sehr ruhig geworden. Dann hat es heißen, die Kolonne marschiert, wie der Tschernigal und ich. Dann hat er mir gesagt, wir sind unschuldig. Ich sage, ich weiß es, aber es nützt nichts mehr. Dann beim Hoftür steht dort ein Oberleutnant von der Wehrmacht. Ich sage, schau, das ist doch nicht der Blödsinn, was die da treiben. Kein Wort mehr, sondern sie haben doch schon ein bisschen das ist immer so schwierig, diese Position schon gewesen. Und der Tschernigal, ich gehe beim Tor, wir gehen beim Tor hinaus, die Kolonne wiegt ja 20 SS-Männer und wir halt da und ich flüchte nach links ab. Ich habe mir gedacht, mir ist der Gedanke in den Kopf gekommen, die haben keine Munition. Sonst hätten sie die Partisanen weiter verfolgt. der Gedanke ist mir gekommen, die ist auch kein Schuss abgegeben worden. Mhm. Ich bin fort.
Und dem Kollegen, dem.
Den haben wir dann beim Fleischer Staroveski. Ich komme ja alle Jahre hin jetzt. Ja, dort, ja. Staroveski dort hat er so viel, zum Fischen hat er so eine Lehmwand gehabt dort. Dort hat er sich entschieden, mit 35 bis 40 Einschüssen haben wir ihn gefunden dann.
Den Oberlehrer.
Den Oberlehrer Zerniger.
Er ist wirklich erschossen worden.
Der ist erschossen. Und einer für mich. Der Knäs, den sind sie unterwegs gegangen. Die Frau von dem Familienvater mit 7 Kindern hat sich im Bach den Handgranaten gegeben. Und wie sie Frauen sind, passen nicht auf, steigt drauf und hat ihren Fuß weggerissen. Und er steht bei der Tür, weil er nicht wusste, was jetzt los ist in der Ortschaft etwa. Ich bin vorbei, ein bisschen neugierig. Mitgenommen, den noch mit den Soßen an meiner Stelle.
Furchtbar. Mit den Gotschern sind Sie nicht in Berührung gekommen?
Mit den Gotschern bin ich in Berührung gekommen beim Gottesdienst. Die sind mit ihren Fuhrwerken sonntags, ich bin mir Sonntag abgewechselt. Durch die vielen Fahren habe ich in 3 Fahren auch immer Gottesdienst gehalten. Wenn ich dann in Windischlandsberg war, sehe ich ihn noch, sie mit den Fuhrwerken daherkommen. Und das hat mich wohl getan. Das war, man hat Deutsch sprechen können. Und das mir war es halt angenehm. Ja, sind dort draufgekommen, fleißig. Und waren recht dankbar, weil das Gebiet unten ganz und gar ohne Priester war.
Sie haben also in Windischdorf, haben Sie Ihre Stadt, Ihre Pfarrer gehabt?
Nein, ich habe keinen Bus, ich war Einsatzpfarrer, ich habe keine Wohnung gehabt, gar nichts. Ich bin ein Rucksackfahrer gewesen, ich bin immer marschiert. Ich war auch zugleich für die, da waren dann, oben waren 2 Kompanien auf St. Thema, war ich der Seelsorger für das Militär da, unten in Windischlandsberg, dann waren sie im Pfarrhof eingegangen, die waren im Pfarrhof drin, ich durfte Licht hinein. Und die haben dort, da haben wir eine Station gehabt. War eh mal so eine Geschichte.
Ein sogenannter Rucksackfahrer,
das ist ein Rucksackfahrer,
noch nie,
ja.
Noch nie untergekommen.
Ja, das war ich. Ich habe überall, wo die Leute mich aufgenommen haben, war ich im Quartier.
Aber die Wehrmacht hatte ja reguläre Militärpfarrer.
Ja, das war wieder anders. Der Einsatzpfarrer von unten war wieder, der musste zugleich den Militärdienst in Zivil dort mitmachen für die Soldaten, sobald sie mich beansprucht haben. Der Beanspruch war nicht so reich, so in den Weihnachten natürlich schon und so. Und so gewisse Sachen, die sind mir überall mitgenommen. Da ist einer Kompaniekommandant gewesen, ein bayerischer Oberleiter, der hat gesagt, du komm mit, das haben wir uns zurück dazu. So bin den Leuten gut gewesen. Ich habe das Lösungswort immer gewusst und so. Bin ich dann auch passiert, einmal wäre es mein Papier gewesen, ich nicht mehr genau gewusst. Und einmal kommt einer, komme ich zu einem Posten, sagt er, du gehst also gut, nimm den mit, der ist nahe schon beim Posten stehen. Aber dann geht zur Kommandantur. So habe ich es auch noch mal gehabt. Und so viele Leute dabei helfen können und so weiter. Und dann einmal war ein Begräbnis, ein Zivilbegräbnis, hat der Kompaniechef mir einen Schlitten gegeben. Aber ich habe gesagt, pass auf, ich schaue auf euch gut, aber ihr dürft mir keine Dummheit machen. Der Friedhof war ein bisschen hinauf und ich habe runter, der Schlitten steht unter die Gewehr, wir Leute sind herausgestanden und kein Mensch sagt, Gottes Willen, was ist jetzt passiert, wie schaue ich jetzt aus? Auf einmal johlen und jauchzen die von so einem Bahnhof herunter, haben sich gesoffen, und der hat sie eingeladen und die haben unten den Schlitten mit Rost stehen lassen, angehängt an einem Baum und die Querläufe sind herausgestanden aus dem Schlitten. Unheimlich. Ich sagte, aus ist sie. Ich mit ihnen ausgemacht, ich führe sie zu einem Stützpunkt, wo ich ihnen sehr gut finde, aber das war dann aus.
Na, furchtbar.
Nein, ist schon genug. Das hätte ich alles nicht sagen.